22. Januar 1968, Montag. Die New York Times lässt Arthur Kitt immer noch einmal vortreten. Will doch diese Negerin nicht einsehen, dass ihre Äußerung über den Krieg in Vietnam ein Verstoß gegen die Etikette war, weil sie sie gegen die Gattin des Präsidenten tat? Sagte doch Miss Kitt dem Sender WEEI in Boston ungerührt: Ich wüsste nicht wie, ich bin ziemlich erstaunt. Ich hob die Hand und sollte meine Ansichten erklären. Das habe ich getan. 18 Tote der USA, mindestens 25 Tote Nordvietnams bei den Kämpfen um Höhe 861 bei Khe San. 21 Holzfäller Südvietnams getötet durch amerikanischen Artillerie- und Flugzeugbeschuss, weil sie in einem Gebiet arbeiteten, wo jeder Mensch als Freiwild gilt. Daher hat Marie Post. Die Post kommt von Dr. Brewster, ihrem ersten Arzt in New York, der im vorigen September zu einem nachträglichen Militärdienst abgerufen wurde und nun Lager von Flüchtlingskindern in Vietnam ärztlich versorgt. Es ist eine ganz unerstaunliche Karte. Mit einem japanischen Druckvermerk und Wünschen für Weihnachten und ein neues Jahr mit Frieden auf Erden an Dear Mary von ihrem W.M. Brewster. Auf der Rückseite des Kartons ist ein rauer Fleck, als sei da etwas Aufgeklebtes abgelöst worden. Vielleicht eine Fotografie. Denn Maries Briefwechsel mit dem verlorenen Freund geht über Mrs. Brewster in Greenwich, Connecticut. Die Gattin, die womöglich die exotischen Briefmarken für sich behalten will oder nachlesen, was der Mann an diese, seine Patientin, schreibt. Armeepost wird bloß so abgestempelt, glaube ich, sagt Marie mürrisch, nimmt die Karte zurück und tut sie in ihre Schulmappe, statt sie hinter dem Glas des Bücherschranks auszustellen. Offenbar will sie über diese Glückwünsche nicht reden oder nicht vor den Ohren der Familie Kleinen, die mit dem Krieg ihre anderen Sorgen hat. Mit dieser Post wäre Marie wohl lieber allein gewesen. William B. Brewster, M.D., war einer der ersten Amerikaner, auf die sie sich einließ, als sie im Frühsommer 1961 in dies fremde Land hatte mitkommen müssen. Da hatte er noch nicht eine Praxis in der Park Avenue, sondern arbeitete als Unterarzt am Krankenhaus St. Lukas und gehörte zu den Leuten, die die Gräfin Seidlitz hilflosen Europäern empfiehlt, wenn sie ein humpelndes Kind haben. Die Angestellte Crespal hatte in der letzten Zeit vor dem unwiderruflichen Antritt der Arbeit mit ihrem Kind einen Tag am Atlantik verbracht, an der Midland Beach von Staten Island, um das Kind über die Fremde zu trösten. Und schon auf dem Rückweg von der Untergrundbahn lahmte das Kind ein wenig. Am nächsten Vormittag humpelte sie. Sie tat es recht geduldig, war noch nicht 4 Jahre alt und knickte ein, so geschickt wie eine alte Frau. Trat fest auf, knickte ein, sorgfältig darauf bedacht, mit ihrer Hand in meiner Hand nicht zu viel zu verraten. Sie saß auf einer Bank im Riverside Park, friedlich und müde, unter den sommerlich ausgeleuchteten Bäumen und wollte den Fuß nicht zeigen. Sie stritt Schmerzen ab. Auf einer Fotografie von damals sieht sie heute verschmitzt aus, selbstsicher. Sie hatte damals Angst, das kleine, dickliche Gesicht von 1961, die verkniffenen Augen, die hilflosen Lippen. Es fiel passierenden Spaziergängern auf als eine Spur von Gefahr. Sie trug das Haar kurz zu jener Zeit, eben ungefähr geschnitten. Und genug Großmütter im Park hatten Lust, einmal hineinzufassen in das weißliche, verwehte Gewusel. Marie hatte ihren Kopf hinter dem Rücken der Mutter, ehe sie noch den Ansatz solcher Zudringlichkeiten erkannt hatte. An ihrem Fuß aber war nichts zu sehen. Von den 8 Millionen Menschen in New York kannte die Angestellte Crespal vielleicht 5. Mit ihrer Art von Englisch traute sie sich kaum zur Bank, geschweige denn zwischen einem fremdsprachigen Kind und einem Arzt zu dolmetschen. die freundliche Geselligkeit von Parkbank zu Parkbank, die exotischen Büsche und Bäume, sogar das Bewusstsein von Sommerwind, Flussnähe, Ferien. Alles stellte nun eine feindselige Gegend her. Damals fing es an. Marie sähe einen Augenblick Unsicherheit bei der Mutter und sie würde ein Leben hier nicht einmal sich vornehmen. Marie mit ihren Ausreden hatte sich schützen wollen vor einem Arzt wie dem in Düsseldorf, der Bärbeißigkeit für vertrauenswürdige Herzlichkeit hielt. Und nun einem in New York. Sie geriet im St. Lukas aber an einen Herrn, der seine unverhofften Kunden eher befangen einließ. Einmal sein Gesicht mit den Worten Thüringisch und Wandervogel verglichen, sie waren nicht wieder aus dem Anblick wegzudenken. Er sah nicht aus nach Summa Cum Laude, eher nach einem bäuerlichen Elternhaus. Ein Junge, dem das Lernen schwergefallen ist und der noch jetzt in abwesendem Blick das Pensum repetiert. Aber Dr. Brewster fiel gar nichts schwer und auswendig wusste er seine Sache auch. Er nahm Maries rechte Hand. Sie verweigerte sie ihm nicht, die Sitte war ihr als unausweichlich bekannt. Er nahm ihre linke Hand, ernsthaft, ganz neu, mit Förmlichkeit beginnend. Sie fand es anrechnenswert, dass ihm beide Hände recht waren. Er nahm den heilen Fuß. Beim Humpelfuß hatte sie eingesehen, dass er so unbekleidet sein musste wie die Hand. Er hatte sie neugierig gemacht. Damals war ich fröhlich, damals war Frieden noch zu sehen. Marie besah sich den Fußballen, in dem dieser Mensch ohne Brille und weißen Kittel solche schwarzen Punkte gefunden hatte. Und die Ausländerin Crespal fürchtete sich vor ihrem Vorurteil gegen die amerikanische Medizin, das sie nun an der Reihe glaubte. Aber Dr. Brewster brachte aus dem Nebengelass nicht eine Injektionsspritze mit, sondern einen Gaselappen, den er selber anfeuchten konnte, ohne die Schwestern zu rufen. Es waren Großmutterratschläge, so zuverlässig gegeben. Der Fuß müsse feucht gehalten werden, das hätte Bertha Crespal auch gesagt. Und Dr. Brewster wusste noch mehr, als er hatte lernen müssen. Er vergewisserte sich, dass das Kind ausreichend mit dem Systemspielzeug am Fenster beschäftigt war und fragte dann die Mutter, die ihr Kind von Beruf wie Natur her nicht eben bereitwillig blöd oder hässlich nennen möchte. Sie fragte er, »Ein aufgewecktes Kind, Mrs.?« Die Mutter wusste da nichts zu sagen. Er sah dem Kind noch eine Weile beim Stecken oder Umstecken der hölzernen Hohlfiguren zu, ganz müßig mit den Händen im Schoß, und stellte fest, wie einen endgültigen Befund, ernsthaft, sehr spöttisch, denke doch, aufgeweckt. Das kostete $10 und er hatte uns so fest am Haken. Wir kamen wieder. Er wusste dann obendrein den Namen. Der Fuß war nach 3 Tagen, wie er sein sollte. Er wollte das nicht am Telefon hören, er wollte das sehen. Diesmal gab Marie ihm ihre linke Hand zuerst, um ihn auszuprobieren. Er nahm sie mit seiner linken und sie reichte ihm den Humpelfuß zuerst. Sie konnte seinen Namen noch nicht aussprechen und brachte es zu nicht mehr als Ärger, als er die Tetanusspritze in hohler Hand aus der Tasche in ihren Oberschenkel schlüpfen ließ. Sie wollte eben zum Schreien den Mund öffnen, als er schon auf sie einsprach und sie vorzog, ihm zuzuhören. Er hatte auf keiner der Impfungen bestanden, die unser Vorurteil ihm angelastet hatte. Nur ein Leben in New York ohne Tetanusimmunisierung, das hielt er für nicht ratenswert. Marie sagte, wenn er es will, dann ja. Und wieder brachte er seine Kunden durch die Wartesäle und Treppenhäuser bis zum Ausgang auf die 113. Straße, jetzt Einbahnverkehr in westlicher Richtung, und blieb heimlich stehen im verschatteten Foyer und sah zu wie ein Spion, wie das Kind jetzt ging mit seinem Fuß. Er gab seine Arbeit aus dem Haus, Nun machte er die Schlussinspektion. Dem liefen wir nach, noch in die Praxis, die er sich später an der Park Avenue kaufte, und ließen uns weder durch das vornehme Wesen der Empfangsdame noch durch Miss Gibsons Zweifel an unserer Zahlungsfähigkeit abweisen. Wir hatten sogar gelernt, seine Art von Sprechen fast vollständig zu verstehen. Den leisen Ton, eben oberhalb des Flüsterns, die weggeatmeten Vokale. Marie kann so sprechen wie er, dass nur die Hauchlaute übrig bleiben. Von Adhesiv nur das H. Aber sie führt es nicht vor, sie ahmt ihn nur nach, zärtlich und spöttisch, wenn er in ihre Gedanken geraten ist. Den haben sie nach Vietnam geholt, und ob er lebendig zurückkommt oder versehentlich von den eigenen Streitkräften bombardiert wird, es ist noch nicht entschieden. Wir haben ihn gebraucht für den Fall, dass uns einer den Vorwurf macht, es sei nicht zu leben in New York. Thank you very much, Doktor. Abends, als Marie die kleinen Kinder in ihrem Zimmer zur Nacht versorgt hatte, fragte sie, wie das denn wäre, wenn ein Mensch, kein Soldat, eine Erlaubnis zum Betreten des Kriegsschauplatzes, was nicht glaubhaft sei, dennoch besitze. Wie denn das wäre? Ein Flug nach Saigon, was der wohl koste?